Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 113, Al-Falah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq. شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur mit einer an einigen Stellen kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, ich nehme Zuflucht beim Herrn der Morgendämmerung, vor den Gefahren, die von seinen Geschöpfen ausgehen mögen, und vor den Gefahren der sich ausbreitenden Nacht, deren Dunkelheit sich Übelwollende bedienen. Und vor dem Übel derer, die mittels magischer Fertigkeit in Knoten blasen, um das, was sie zu erreichen suchen, zu erlangen. Und vor dem Übel der Missgünstigen, wenn sie in ihrem Neid Übles wollen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 5940 kHz im 49 Meter Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite parstoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, dem 12. Januar 2021, gleich dem 23. Day 1399 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Sitten und Bräuche im Iran. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Anständigkeit aus islamischer Sicht. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Sarif, Südkorea soll so schnell wie möglich iranische Finanzmittel freigeben. Iran, Atomenergieorganisation realisiert Gesetz zur Aufhebung der Sanktionen. Velayati, USA müssen Sanktionen gegen Iran aufheben, bevor sie zum Atomabkommen zurückkehren. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Sarif, Südkorea soll so schnell wie möglich iranische Finanzmittel freigeben. Außenminister Sarif forderte die schnellstmögliche Freisetzung der iranischen Finanzmittel in südkoreanischen Banken. Bei seinem Treffen mit dem südkoreanischen Vizeaußenminister Choi Jong-kun hat Mohammad Javad Zarif am Montag in Teheran hervorgehoben. Angesichts der gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie ist die Hauptpriorität der Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern, dass wir Zugang zu unseren nationalen Finanzmitteln in südkoreanischen Banken bekommen. Die Versetzung des südkoreanischen Tankers im Persischen Golf bezeichnete er als technisches Problem und sagte, das südkoreanische Schiff wurde aufgrund der Umweltverschmutzung der Gewässer des Persischen Golfes beschlagnahmt und daher handelt es sich um ein technisches Problem, das im Rahmen der Gesetze juristisch verfolgt wird. Dementsprechend kann die Regierung nicht bei diesem Prozess eingreifen. Der südkoreanische Vizeaußenminister Jong-kun erklärte, dass sein Land überzeugt sei, dass die zwischen Seoul und Teheran entstandenen Probleme gelöst werden könnten und fügte hinzu, Seoul wird alles unternehmen, um den Zugang Irans zu seinen Finanzmitteln zu ermöglichen. Bezüglich des von Iran festgesetzten Tankers drängte der südkoreanische Vizeaußenminister darauf, dieses Problem zu beheben. Am 4. Januar 2021 haben Marinekräfte der Islamisch-Iranischen Revolutionsgarden SEPOH die Beschlagnahme des südkoreanischen Tankers Hankook Chemie mit 7200 Tonnen Erdölchemikalien bekannt gegeben, da das Schiff gegen die Umweltvorschriften im Persischen Golf verstoßen habe. Das Schiff liegt derzeit im Hafen von Bandar Abbas in Südiran vor Anker. Iran, Atomenergieorganisation realisiert Gesetz zur Aufhebung der Sanktionen. Der Sprecher der iranischen Atomenergieorganisation sagte, dass diese Organisation das Gesetz zur Aufhebung der Sanktionen zu 100% technisch umsetze. Behruz Kamalvandi hat am Montag bei einem Interview mit der Nachrichtenagentur Khane Melat, Haus des Volkes, unter Hinweis auf das Gesetz strategische Maßnahmen zur Aufhebung von Sanktionen und zum Schutz der Interessen des iranischen Volkes hinzugefügt. Die iranische Atomenergieorganisation führt ihre technischen Arbeiten in Übereinstimmung mit diesem Gesetz durch, unabhängig davon, wie das Gesetz ausgearbeitet wurde. Unter Bezugnahme auf einige Verlautbarungen bezüglich einer Entlassung der Inspektorin der Internationalen Atomenergieorganisation IAEA im Falle der Nichterfüllung der Verpflichtungen der anderen Vertragsparteien, sagte Kermalvandi, nach diesem Gesetz wird die freiwillige Umsetzung des Zusatzprotokolls zu gegebener Zeit eingestellt, wenn die Sanktionen nicht aufgehoben werden. Die iranische Atomenergieorganisation habe entsprechend dem Gesetz die Urananreicherung auf 20% begonnen, was der IAEA mitgeteilt wurde, und mit der Installation der IR-2M-Zentrifugen begonnen. In Fortsetzung der Nichterfüllung ihrer Verpflichtungen aus dem Atomabkommen JCPOA durch die europäischen Vertragsparteien Großbritannien, Frankreich und Deutschland hat das iranische Parlament am 1. Dezember 2020 das 9 Artikel umfassende Gesetz Strategische Maßnahmen zur Beseitigung von Sanktionen und zum Schutz der Interessen der iranischen Nation verabschiedet. Die Forderung der Regierung der Islamischen Republik Iran nach einer 20%igen Urananreicherung, Erhöhung der angereicherten Uranreserven und Verwendung der neuen Generation von IR-2M und IR-6-Zentrifugen durch die iranische Atomenergieorganisation gehört zu den Inhalten des neuen Gesetzes Strategische Maßnahmen zur Aufhebung von Sanktionen und zum Schutz der Interessen der iranischen Nation. Velayati: USA müssen Sanktionen gegen Iran aufheben, bevor sie zum Atomabkommen zurückkehren. Der Berater für internationale Angelegenheiten des iranischen Revolutionsoberhauptes hat gesagt, die USA müssten die Sanktionen gegen Iran aufheben, wenn Washington zum Atomabkommen von 2015 mit Iran, JCPOA, zurückkehren wolle. Ali Akbar Velayati sagte am Montag in Teheran, wir bestehen nicht darauf und haben es auch nicht eilig, dass die USA zum Atomabkommen zurückkehren. Aber wenn sie zurückkehren wollen, gibt es Bedingungen, von denen die wichtigste ist, die Sanktionen aufzuheben, um zu beweisen, dass die neue US-Regierung an den Verpflichtungen des gemeinsamen umfassenden Aktionsplans JCPOA festhält. Es liegt an ihnen, ob sie zurückkehren wollen oder nicht, aber sie müssen vergangene Fehler wiedergutmachen. Ihre früheren Fehler waren, dass sie nicht nur nichts unternommen haben, um die Sanktionen aufzuheben, sondern dass sie auch die Sanktionen verschärft haben, und dies war gegen ihre Verpflichtungen aus dem Atomabkommen. So Velayati weiter. Der Berater für internationale Angelegenheiten des Revolutionsoberhauptes hob hervor, wenn eine Regierung in den USA eine Verpflichtung angeht, ist diese Verpflichtung auch für nachfolgende Regierungen verbindlich. Es ist nicht so, dass jede Regierung über den Verpflichtungen der Vorgängerregierung steht und diese ignorieren kann. Die USA haben gegen ihre Verpflichtungen verstoßen, während wir unsere Verpflichtungen erfüllt haben. Es ist selbstverständlich, dass sie die Sanktionen aufheben müssen, wenn sie zum Atomabkommen zurückkehren wollen. Er bedauerte auch, dass Frankreich, Deutschland und Großbritannien in Übereinstimmung mit den USA Teheran viele Beschränkungen auferlegt und in gewisser Weise auch indirekt Sanktionen verhängt hätten. Velayati erklärte auch, dass Russland und China, zwei weitere Unterzeichner des JCPOA, Iran jedoch so viel wie möglich geholfen und ihre Verpflichtungen aus dem Abkommen erfüllt hätten. Wenn die Amerikaner ihre Verpflichtungen so schlecht erfüllen, haben wir jedes Recht, pessimistisch zu sein. Und wenn sie zurückkehren und die Verhandlungen wieder aufnehmen wollen, ohne ihre vorherigen Verpflichtungen zu erfüllen, wäre dies überhaupt nicht akzeptabel, sagte er weiter. Iran beantragt bei Interpol rote Ausschreibung für 4 Täter von Attentat auf Nuklearwissenschaftler Fakhrizadeh. Ein Sprecher der iranischen Polizei teilte mit, dass ein Antrag auf eine rote Ausschreibung Red Notice bei Interpol für 4 Beteiligte an der Ermordung des iranischen Nuklearwissenschaftlers Mohsen Fakhrizadeh gestellt worden sei. Polizeioffizier Mehdi Hojian sagte gestern bei einer Pressekonferenz in Teheran, dass außerdem der Antrag für die Ausstellung der roten Ausschreibung bei Interpol für die Täter der Ermordung von Qasem Soleimani vorbereitet worden sei. In einem weiteren Abschnitt des Interviews wies er darauf hin, dass die Islamische Republik Iran die Menschenrechte schütze, und fügte hinzu, die Weltgemeinschaft sollte wissen, dass wir beim Kampf gegen organisierte Verbrechen an vorderster Front stehen. Hajian sagte, dass autoritäre Regierungen Iran als Verletzer der Menschenrechte betrachten. Aber in der Praxis wissen die Menschen auf der Welt, welche Länder Verteidiger der Menschenrechte seien und was die iranischen Maßnahmen in dieser Hinsicht gewesen seien. Er sagte, dass der Kampf gegen den Terrorismus auf globaler und internationaler Ebene auch in der Verantwortung der Islamischen Republik Iran liege. Einnahmequellen für den Terrorismus seien Drogen und organisiertes Verbrechen und Iran stehe an der Spitze des Kampfes gegen diese. Der Atomwissenschaftler und Leiter der Forschungs- und Innovationsorganisation des Ministeriums für Verteidigung und Unterstützung der iranischen Streitkräfte fand am Freitag, dem 27.11.2020, bei einem Terroranschlag in der Nähe von Teheran den Märtyrertod. USA setzen jemenitische Ansarullah auf Terrorliste. US-Außenminister Mike Pompeo hat am Montag bekannt gegeben, dass das US-Außenministerium den Kongress über seine Entscheidung informiert habe, die jemenitischen Ansarullah in die Liste für ausländische Terrororganisationen aufzunehmen. Pompeo kündigte an, dass Abdul Malik al-Houthi und andere Verantwortliche der jemenitischen Ansarullah-Bewegung bald auf der Liste der internationalen Terroristen stehen würden. Die amerikanische Zeitung Foreign Policy schrieb kürzlich in einem Bericht, dass die Trump-Regierung beabsichtige, die jemenitische Ansarullah-Bewegung vor dem Ende ihrer Präsidentschaft in die Liste der Terrororganisationen aufzunehmen. Als Reaktion auf die US-Entscheidung erklärte die jemenitische Ansarullah-Bewegung, dass die USA eine Quelle des Terrorismus seien und dass die US-Regierung eine terroristische Politik verfolge. Mohammed Ali al-Houthi, ein Mitglied des politischen Rates der jemenitischen Ansarullah-Bewegung, reagierte am Montag auf Pompeos Äußerungen und betonte, dass die Politik der Trump-Regierung sich in einer Krise befinde und diese Regierung seine Politik der Verurteilung verfolge und die Ansarullah-Bewegung sich das Recht vorbehalte, sie dafür zur Rechenschaft zu ziehen. Er betonte, dass das, was die US-Regierung tue, ein Zeichen ihrer Krise und ein schlechter Schachzug sei. Hassan Irlou, der Botschafter der Islamischen Republik Iran im Jemen, schrieb am Montagabend auf seinem Twitter-Account als Antwort auf die Entscheidung der USA: Die USA haben keinen eigenen Willen und stehen unter dem Druck der Zionisten, die Ansarullah-Bewegung auf eine Terrorliste zu setzen, obwohl sie eine Schlüsselpartei bei den jemenitischen Gesprächen ist. Die libanesische Widerstandsbewegung Hezbollah brachte ihre Solidarität mit der jemenitischen Ansarullah-Bewegung zum Ausdruck und verurteilte nachdrücklich die US-Aktion, die Bewegung zu einer terroristischen Organisation zu erklären. Das Ziel dieser US-Maßnahmen ist es, jeden zu bestrafen, der die US-Tyrannei ablehnt und die zionistische Besetzung Palästinas und die fragwürdige Aktion zur Normalisierung der Beziehungen zum zionistischen Regime nicht toleriert, teilte die Hezbollah Libanon in einer Erklärung am Montagabend mit. Während der mehrjährigen Krise im Jemen haben die Vereinigten Staaten die Angreifer dieses armen Landes aus verschiedenen Gründen am meisten bewaffnet, militärisch und politisch unterstützt. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 4 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 5 Grad, Mashhad 4 Grad, Isfahan 2 Grad, Shiraz 5 Grad und Bandarabas 19 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. In Washington geht ein dramatisches Tauziehen zu Ende. Der scheidende Präsident Donald Trump hat seine Niederlage eingestanden. Was jedoch alles passieren musste, damit Trump sich zu diesem lange erwarteten Schritt des Eingeständnisses entschied, ist nicht unerklärbar. Doch nur gute Historiker und Kenner der Szene sollten das versuchen. Dabei sind die blutigen Ausschreitungen in Washington, im und am Kapitol, nur der traurige Höhepunkt einer fatalen Entwicklung. Christoph Hörster, Bundesvorsitzender der Neuen Mitte, gibt im Gespräch mit Pars Today einen genauen Überblick über die desolate innenpolitische Lage der USA. Heute hören Sie den dritten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Hartl, aber auch viele republikanische Funktionäre oder ehemalige Funktionäre, wie zum Beispiel George W. Bush, der gesagt hat, diese Art der Proteste oder einfach Reden spalten oder haben bereits die amerikanische Gesellschaft gespalten. Also auch Republikaner halten diese Verhaltensweise von Trump für nicht richtig.
Ja, das ist etwas sehr Wichtiges und auch Entscheidendes. Es gab sozusagen eine Kurve. Zunächst mal haben die Republikaner sehr klar gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann waren sie, wie soll man sagen, nicht so richtig wach an der Stelle. Dann wurden sie durch die Trumpschen Aktivitäten geweckt. Und als sie merkten, das führt gar nicht so richtig zum Erfolg, die Gerichte befassen sich gar nicht mit den Einzelheiten, die Zeugen werden gehört und wieder nach Hause geschickt und nichts bewegt sich, kein Parlament, kein Staatsparlament erklärt die Wahl für ungültig oder sagt, okay, wir nehmen unser verfassungsmäßiges Recht, die Wahlmänner parlamentarisch zu bestimmen, wieder in Anspruch und werden dann parlamentarisch bestimmen, wer da Wahlmann wird. Und im sogenannten Electoral College, also bei der Versammlung der Wahlmänner, dann abstimmen. Das alles sind ja die rechtlichen Möglichkeiten, die der Trump-Anwalt Giuliani sehr verdienstvoll alle aufgezählt hat, die alle nicht beschritten wurden. Und dann bröckelte das Ganze wieder ab. Ich will jetzt nicht sehr viel eingehen auf die Personalie Bush. Die ganze Familie Bush ist ein einziges Deep State-Unternehmen und ohne den Deep State gar nicht denkbar. Der Großvater hat Adolf Hitler unterstützt. Der Papa hat Kriege vom Zaune gebrochen, den gegen den Irak zum Beispiel. Und ich will auch da nicht drauf eingehen, weil das diese ganzen Leidensgeschichten amerikanischer globaler Unterdrückung sind. Aber der George W., also der Enkel des Hitler-Unterstützers Prescott Bush, George W., unter dessen Präsidentschaft, ziemlich flott, hat man mit 9/11 angefangen. Und es zeigt sich eben, dass ein Staat, der seine großen staatlichen Korruptionsfälle nicht mehr durchuntersucht bekommt, dass der tatsächlich offenbar gefährdet ist. Es ist eben ein Fehler, wenn man nicht richtig aufarbeitet. Und wir haben hier die nicht zu Ende untersuchten großen Verbrechen. Das eine ist die Ermordung von Kennedy, wir haben darüber gesprochen. Donald Trump hat sich ja hier auch verdienstvoll engagiert, wie er vieles Verdienstvolle getan hat, natürlich. Wie übrigens jeder US-Präsident, die sind ja nicht alle durchböse, sondern sie haben eben wahnsinnige Sachen gemacht und auch ganz gute Sachen gemacht. Aber das Wahnsinnige bei George W. Bush war eben 9/11. Niemand vergisst dieses Foto, als er den Kindern in einer Schule etwas vorlas und erfuhr durch einen Mitarbeiter, dass, ich will mal sagen, die Attentate geglückt sind, ja, also die Sache jetzt läuft. Das Gesicht, das er da gemacht hat, das war köstlich, das war nicht das Gesicht eines Menschen, der tief überrascht ist. Also das sind so Dinge, die wir einfach zur Kenntnis nehmen müssen, da ist nicht aufgearbeitet und jetzt haben wir einen weiteren Skandal, von dem ich glaube, dass der sehr lange nicht aufgearbeitet werden wird, weil er die Tiefe des amerikanischen Systems in einer Weise einbindet, wie wir sie bisher nicht hatten. George W. Bush hat bekanntlich den Antiterrorkrieg losgetreten, ganz offiziell, hat alle schriftlich mit kleinen Zettelchen, da hat der pakistanische Präsident ja noch interessant dazu Stellung genommen, das war Pervez Musharraf, der seine Memoiren in den USA vorgelegt hat bei einer US-Reise und hat darin die Amerikaner praktisch bezichtigt, ihn gezwungen zu haben, Osama Bin Laden zum Täter zu erklären, obwohl er das nicht war. Also das sind sehr interessante Dinge, deswegen hat ja auch Pervez Musharraf schnell seinen Posten verloren, weil er eben nicht gehorcht hat. So funktioniert dieses System, das muss man wissen und dann allerdings kommt man eben in die klare Würdigung dessen, was hier in den letzten Tagen wie ein Krimi abgegangen ist.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Sitten und Bräuche im Iran. Bleiben Sie dran!
Eine Zeit lang diente Hossein Kurdischer Bastari nun schon als Wasserträger in Heydar Abad bei Meister Tariq. Er war gern dort und alle waren zufrieden mit ihm. Dann eines Tages kamen zwei bewaffnete Leute in das Wirtshaus Meister Tariqs und sagten, dass er seinen Tribut zahlen müsse, sonst würde es ihm schlecht ergehen. In seiner Angst sagte er sofort zu: In Ordnung, außerdem wollte er sie alle mit Mittagessen auf seine Kosten versorgen. Als die Bewaffneten fort waren, fragte Hussein: Für wen wollen sie den Tribut von dir? Warum sollst du sie mit Essen versorgen, auf deine Kosten? Und Meister Tariq erklärte: Es ist für Taleb fil Cheshm. Er ist gekommen, um Shah Abdullah Rutbedin zu erpressen.
Kurz und gut, Hussein und einige andere brachten gegen Mittag auf großen Tabletts die Speisen zum Schloss. Und nun geschah so allerlei, auf das wir aber nur in aller Kürze eingehen können. Jedenfalls dort im Audienzsaal begegnete Hussein Kurdischer Bastari zum ersten Mal dem allseits gefürchteten Recken Taleb fil Cheshm und wunderte sich, wie dreist und unverschämt er mit dem Stadtfürsten sprach. Jedenfalls, es kam zum Schwerterkampf und Taleb fil Cheshm schlug alle, die gegen ihn antraten. Schwer verletzt lagen sie auf dem Boden, einige, die noch laufen konnten, ergriffen die Flucht.
Keiner war mehr, der es mit ihm aufnehmen wollte, bis schließlich der Sohn Rutbedin Schahs kam und seinen Vater bat, gegen fil Cheshm das Schwert ziehen zu dürfen. Da trat Hussein hervor und bot sich an, an des Prinzen Stelle gegen fil Cheshm zu kämpfen. Der Schah warnte Hussein Kurd, doch dieser gab nicht nach und so willigte Schah Rutbedin schließlich ein.
Ein harter Kampf entwickelte sich zwischen den beiden, doch Hussein Kurd war gewandter und stärker als fil Cheshm und schlug ihn nieder. Zur großen Freude Rutbedins Schah und der anderen.
Rutbedin Schah beschenkte Hussein reichlich, doch das Allerbeste war das starke und schnelle Pferd Koriretas, das, geführt von einem kleinen Pagen, Bechor, draußen vor dem Schloss auf Hussein Kurdischer Bastari wartete. Viel, sehr viel erlebte Hussein Kurd noch hier in diesem Lande fern seiner Heimat. Er begegnete guten und bösen Menschen, unter anderem Rutbedin Schah, der ihm sehr dankbar war, dann dem kleinen Pagen Bechor, der ihn begleitete, auch Bechsort, dem Schurken, bei dem er sein früheres Pferd wiederfand, Afrosiob, Bahramkhan, Arbakan und zu guter Letzt, bevor er nach Iran zurückkehrte, begegnete er in Jahanabad Shah Akbar und dem Intriganten Mir Khan.
Das war so, als Hussein Kurd mit seinen Freunden den hohen Berghang in der Nähe von Jahanabad hinunterritt, schlossen sich ihnen unterwegs noch einige Rasalbashi-Kommandeure an. Und dann, als sie die Stadt fast erreicht hatten, liefen ihnen in Scharen die Bewohner der Stadt entgegen. Sie jubelten Hussein Kurd zu und begleiteten ihn und sein Gefolge bis zum Schloss.
Im Schloss angekommen, führte man ihn zu Shah Akbar. Shah Akbar fand sogleich Gefallen an Hussein und forderte ihn auf, ihn seiner Nähe niederzusetzen. Bahram Khan aber wies er an, Hussein Kurt den Aufenthalt in Schloss und Stadt so angenehm wie möglich zu machen und ihn fürstlich zu bewirten.
Hier an dieser Stelle ist es angebracht, kurz auf Mir Khan hinzuweisen. Als dieser sah, wie sehr man Hussein Kurt ehrte und liebte, ging er zu Shah Akbar und sagte: Es ist eine Schmach für euch, dass da jemand aus Iran hierher kommt und von euch für Shah Abbas, den iranischen Kaiser, Steuern einkassieren will. Diese Schmach wird an euch und eurem Hause hängen bleiben. Nur eines kann euch helfen, nämlich ihr lasst Hussein Kurt gegen den wahnsinnigen Elefanten kämpfen, der ihn ganz bestimmt ums Leben bringen wird. Dann seid ihr ihm los.
Shah Akbar auch sagte und tat, er konnte Mir Khan, der sehr, sehr einflussreich war, nicht umstimmen. Daher, als Hussein Kurt und Bahram Khan am folgenden Tag ins Schloss kamen, sagte Shah Akbar:
Großer Pahlavan, du hast dein Können nun wirklich unter Beweis gestellt. Nur eines noch würde ich gern sehen, nämlich, ob du den wahnsinnigen Elefanten besiegen kannst.
Bahram Khan seufzte tief. Er begriff sofort, dass dies eine Intrige Mir Khans gegen Hussein Kurt war. Darum warnte er ihn und flüsterte ihm zu, nicht einzuwilligen. Hussein aber hörte nicht auf ihn. Er war bereit, gegen den Elefanten anzutreten.
Man holte ihn herbei, der wütend auf ihn losrannte. Hussein zog sein Schwert aus der Scheide, rief »Ja, Ali« und stellte sich dem wild gewordenen Tier in den Weg. Mir Khan schrie: Hussein, du musst mit bloßen Händen gegen den Elefanten kämpfen.
Und so geschah es. Hussein kämpfte ohne Waffe gegen den wahnsinnig gewordenen Elefanten, der ihn unter seinen schweren Stempelbeinen zu zermalmen oder mit seinem Rüssel hochzuschwingen und dann gegen die Wand zu schleudern versuchte.
Jedenfalls, Hussein war gewandt und flink und schaffte es auch diesmal. Nach langem, schweren Kampf lag der Elefant röchelnd am Boden. Mir Khan aber war voller Zorn und beschämt. Er verließ das Schloss mit hängenden Ohren. Gegen Abend kehrte er zurück, ging zu Akbar Shah und sagte zu ihm: Ihr wollte die Forderung Hussein Kurts erfüllen. In Ordnung, doch dafür muss er ein Jahr lang das Polizeirevier in der Stadt übernehmen.
Dies teilte Akbar Shah Hussein am folgenden Tag mit und Hussein Kurt verwaltete nun ein Jahr lang das Polizeirevier. Mir Khan aber intrigierte gegen ihn, wie und wo er nur konnte, war korrupt und versuchte Hussein nach Kräften zu schaden. Hussein aber kam ihm immer zuvor und machte seine Komplotts stets zunichte. Nachdem ein Jahr vergangen war, suchte Hussein Kurt Akbar Shah auf und sagte: Ich bin deiner Forderung nachgekommen. Nun halte du dein Versprechen und lass mich ziehen.
Und Akbar Shah hielt sein Versprechen, überreichte ihm den Steuerbetrag für 7 Jahre, den er Shah Abbas schuldete, beschenkte Hussein fürstlich, überreichte ihm einen prächtigen Armreifen und.
Und versprach ihm darüber hinaus, hoch und heilig, die jährliche Steuer freiwillig Jahr für Jahr Shah Abbas nach Isfahan schicken zu wollen.
Es war ein großer Abschied, den man ihm bereitete. Alle winkten ihm nach und bedauerten, dass er von ihnen ging. Auch Bahram Khan, auch der kleine Page Behyar.
Hussein ritt auf Khoderetas zunächst noch einmal nach Heydarabad. Dort berichtete er Rutbedin Shah, was er in dem Jahr bei Shah Akbar so alles erlebt hatte. Nach einem Monat verabschiedete er sich wieder von Rutbedin Shah und ritt durch das große Tor von Indien hinaus seiner Heimat entgegen. Als er, man nannte ihn nun allerortes Jahan Pahlavan, das heißt so viel wie Meister Pahlavan der Welt, mit seinen Freunden Isfahan erreichte, ließ er Shah Abbas seine Ankunft mitteilen. Shah Abbas aber wies Mir Borer an, Hussein fürstlich zu empfangen, und Mir Borer und seine Pahlavane ritten Hussein entgegen, um ihn zu begrüßen.
Hussein, der Mir Borer kommen sah, stieg ab von seinem Pferd und ging auf ihn zu. Sie fielen sich in die Arme, umarmten sich, bestiegen erneut ihre Pferde und ritten in die Stadt zum Schloss.
Hussein Gur Shabasadi überreichte Shah Abbas die Steuern von 7 Jahren, die ihm Akbar Shah mitgegeben hatte. Shah Abbas aber dankte ihm und schenkte ihm ein prächtiges Gewand, wie es seinerzeit in Iran kaiserliche Gepflogenheit war.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Mohsen Yeghane mit dem Titel Divar, auf Deutsch Die Wand.
زندگی کردیم، این زندگی کردن خودش جنگه. ما کوه بودیم رو به روی هم، خاطرمون از هم یه مشنگه. از اون همه احساس بین ما حسی به جز عادت نمیمونه. ما داغ بودیم و از این حالت نمیمونه. ما دو بودیم و نفهمیدیم چیزی از این حالت نمیمونه، چیزی از این حالت نمیمونه. تو این اتاق تنگ و دلگیرم، تا باقی عمرم یه جور سرشه. من از خودم فاصله میگیرم، دیوار هی نزدیکتر میشه. میخندم و دردام و میشمارم، تلخ ولی شاید دلم باشه. وقتی برای قصه هم جا نیست، دیوار رو گل میدم تمام جاشه. بس که احوالم پریشونه، دیوار با من هم زبون نیشه، اما سر هر چیز بیمارت با هم دوباره حرفمون میشه، با هم دوباره حرفمون میشه. وقتی آدم پای احساسش هر چیزیو که داره میبازه، تنهایی از اون آدم عاشق یک کوه بی احساس میسازه، یک کوه بی احساس میسازه. ما کوه بودیم روبروی هم، خاطرمون از هم یه مش سنگه، ما بی تفاوت زندگی کردیم، این زندگی کردن خودش جنگه. تو این اتاق تنگ و دلگیرم تا باقی عمرم یه جور سشه، من از خودم فاصله میگیرم، دیوار هی نزدیکتر میشه، میخندم و دردامو میشمارم، تلخه ولی شاید دلم باشه. وقتی برای قصه ها جانیست، دیوار و هل میدم قمام جاشه، وقتی برای قصه ها قمام جاشه، دیوارو خونیدم قمام جاشه. ما بی تفاوت زندگی کردیم،
verehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Anständigkeit aus islamischer Sicht. Weiterhin guten Empfang.
In diesem Beitrag geht es um Anständigkeit auf verschiedenen Ebenen. Die moralische Gesundheit einer Gesellschaft gilt als wichtiger Faktor für die Herstellung von Sicherheit und Fortschritt in ihr. Je mehr sich die Muslime nach dem Lehren des Islams richten, desto mehr bleibt ihre Gesellschaft vor den üblen Folgen von Amoral verschont. Anständigkeit gehört zu den Dingen, welche die Gläubigen von der Sünde und moralischen Verstößen abhalten. Das arabische Wort für Anständigkeit, Iffat, bedeutet Frömmigkeit und Enthaltsamkeit, Selbstkontrolle und Reinheit. Die Wahrung der Anständigkeit nimmt einen besonderen Platz in den Lehren der Gottesreligionen ein und gehört zu den moralischen Tugenden. Die Anständigkeit ist deshalb so wichtig, weil sie zur Kontrolle der Triebe und Gelüste führt. Ustad Mutahari, der iranische Denker, hatte in seinem Buch über Lehre und Erziehung im Islam die Anständigkeit als einen seelischen Zustand bezeichnet, bei dem die triebhaften Kräfte vom Verstand und Glauben gezähmt werden. Anständigkeit beinhaltet also Selbstkontrolle. Der Begriff bezieht sich auf beide Geschlechter. Eine solche Ehrenhaftigkeit ist für Mann und Frau eine anzustrebende Tugend. Um sich den Wert eines anständigen Menschen zu verbildlichen, genügt das folgende Wort von Imam Ali a.s. Der Lohn eines Gläubigen, der Gott zuliebe den Märtyrertod auf sich nimmt, ist nicht höher als ein Mensch, der Anständigkeit und Sittsamkeit besitzt und nicht sündigt, obwohl er sündigen könnte. Denn ein solcher Mensch wird beinahe zu einem der Engel Gottes. Im Koran und den Überlieferungen wird oftmals zur Anständigkeit geraten. Der Koran spricht sowohl von der Ehrenhaftigkeit des Mannes als auch der Frauen. Prophet Josef a.s. begegnet der Frau des Potiphar, die sich ihm aufdrängen will, aber mit Gottes Hilfe und dank der Macht des Anstandsgefühls entzieht er sich ihrer Ernährungsversuche. Er besteht ehrenvoll diese Prüfung und kann danach hohe Stufen menschlicher Vollkommenheit erreichen. Maria, die Mutter Jesu, gegrüßet sei sie, zählt wegen Wahrung ihrer Keuschheit zu den größten weiblichen Persönlichkeiten der Welt. Am Leben Hazrat Mariams, Maria, sehen wir, dass eine anständige Frau nicht zulässt, dass ihre Hoheitssphäre verlässt wird. Die Anständigkeit hat viele Seiten. Sie betrifft die Wahrung des Anstands beim Denken, Sprechen, Verhalten, beim Hübschmachen und der Bekleidung und schon beim Blicken. Ein Aspekt der Anständigkeit besteht darin, die Blicke zu kontrollieren. Das ist etwas, was der Islam betont. Imam Ali a.s. bezeichnet das Auge als Übermittler der Botschaft des Herzens. Gott hat nämlich in den Versen 30 und 31 der Sure 24 den Männern und Frauen gesagt, dass sie ihre Blicke kontrollieren sollen. Anständigkeit ist natürlich auch für die Art der Bekleidung und Aufmachung entscheidend. Es ist islamische Sitte, sich schön und gut zu kleiden, aber es ist gewisse Grenzen zu beachten. Im Islam ist es nicht erlaubt, dass die Frauen ihre Reize in öffentlichen Kreisen zur Schau stellen und ihnen wird empfohlen, sich nur für ihre Ehemänner herauszuputzen und zu schminken. Eine Zuschauerstellung ihres Körpers führt nicht nur dazu, dass die Person selber aus dem seelischen Gleichgewicht gerät, sondern zieht auch Verdorbenheit und Zügellosigkeit in der Gesellschaft nach sich. In einigen Gesellschaften ist die Kultur, sich auf ungebührliche Weise herauszuputzen, aber gang und gäbe, und die Frauen geben viel Geld für Kosmetik aus.
Unter Anständigkeit fällt auch das anständige, ehrenhafte Sprechen. Im Koran wird die gute Sprechweise hervorgehoben und die Menschen werden aufgerufen, geeignet zu sprechen und Gutes zu sagen. Das heißt, sie sollten verbal Schlechtes, Unwahres, Verleugnungen und üble Nachrede, Aggressivität oder hässliche Anspielungen vermeiden. Eine Redeweise ist gemäß Islam dann gut, wenn sie gehaltsvoll, angenehm und korrekt ist. Dabei ist auch der Ton wichtig. Insbesondere eine Frau sollte auf den Ton achten und sollte ruhig und sachlich sprechen. Sie soll auf eine Weise sprechen, dass fremde Männer nicht animiert werden. Gott hat in der Sure 33 im Vers 32 zu den Gemahlinnen des Propheten gesagt: Sprecht nicht auf eine gezierte Art, sonst würde, wer böse Absichten hegt, nach euch trachten, sondern sprecht in geziemender Weise. Es ist schön, beim Sprechen auf Höflichkeit und Korrektheit zu achten. Der Prophet des Islams, Salawatullah alaihi, hat gemahnt: Gott hat das Paradies für einen Menschen, der schlechte Worte gebraucht, und für den es nicht wichtig ist, was er sagt und hört, verboten. Das kostbarste Kapital, welches Gott dem Menschen schenkt, ist der Verstand. Deshalb müssen auch beim Denken die Grenzen der Anständigkeit und Ehrbarkeit eingehalten werden, damit dieses wertvolle Kapital keinen Schaden nimmt. Normalerweise denkt der Mensch erst nach, bevor er handelt. Und wenn er Anständigkeit verinnerlicht hat, denkt er anständig und handelt anständig. Ein unehrenhaftes Denken wird nur ehrloses Verhalten in Wort und Tat zur Folge haben. Imam Ali alaihi salam sagt, wer Verstand besitzt, der übt sich in Ehrenhaftigkeit. Die Aufsicht über das Denken und die Kontrolle über die eigenen Gedanken schieben einen Riegel vor diabolische Einflüsterungen und machen den Menschen selig und geistig rein. Der Mensch darf nicht jeden falschen und sündigen Gedanken in sein Gedankenreich einlassen. Zum Beispiel ist im Islam Nachdenken über Sündiges und Diabolisches nicht erlaubt. Ein Zeichen für die Anständigkeit ist die Bekleidung. Anständigkeit ist ohne Beachtung der korrekten Bekleidung nicht denkbar. Eine Frau oder ein Mann werden im Islam nicht als anständig betrachtet, wenn sie nackt oder halbnackt in der Öffentlichkeit erscheinen. Die Frauen sind die Manifestation der Schönheit und weibliche Anständigkeit bedeutet, dass sie es unterlassen, durch ungeeignete Bekleidung Teile ihres Körpers zur Schau zu stellen. Aus der Sicht der Rechtsgelehrten bedeutet Hijab, die islamische Kleidungssitte, dass die Frau ihren Körper bedeckt. Hijab ist eine Bekleidung, welche die Frau trägt, um ihren Körper vor den Blicken fremder Männer zu schützen. Gott hat in der Sure 24 im Vers 31 zu den Frauen gesagt: Und sage den gläubigen Frauen, sie sollen den Blick senken und ihre Keuschheit wahren und ihre Zierde nicht zeigen, außer dem, was davon sichtbar ist, und sie sollen ihre Tücher über ihren Kleiderausschnitt ziehen und ihre Zierde niemanden zeigen, außer ihren Ehemännern. Es werden noch weiter männliche Personen genannt, wie Väter, Schwiegerväter, Söhne, Stiefsöhne. Die Denker sehen das Ziel für diese Kleiderbestimmung darin, dass die Gesellschaft moralisch sauber bleibt. Es soll die Familie gefestigt und der Wert der Frau geschützt werden. Der zeitgenössische Denker Shahid Mutahari hat in seinem Buch Hijab geschrieben: Die Regel der islamischen Bekleidung wurzelt in dem grundlegenden Prinzip, dass der Islam beabsichtigt, dass jede Art von sexuellem Genuss, ob über das Auge oder die Berührung oder jeder anderen Art, für die Familie und die gesetzliche Heirat bestimmt bleibt und die Gesellschaft nur für Arbeit und Aktivität da ist. Daher wählt eine muslimische Frau mit Anstand eine Bekleidung und eine Körperbedeckung, die ihrer Würde als Mensch und als Gläubige gerecht wird. Hijab ist also die Frucht der Anständigkeit und die Anständigkeit ist der Ausgangspunkt für Hijab. Ganz allgemein ist Anständigkeit eine lobenswerte Eigenschaft und führt für den Einzelnen und die Gesellschaft zu einem höheren Grad der Moral.
Thank you.
Verehrte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pass Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Thank you.